D-Radio Wissen. Mittwoch kompakt.
Türken protestieren gegen Erdogan.
Genau das ist doch Faschismus. Auf der einen Seite bekommt ihr etwas Gutes, auf der anderen Seite ziehe ich euch euer Gehirn aus dem Kopf, quasi die Freiheit zu denken und zu handeln.
Wie Erdogan tickt, das erklären uns einheimische Korrespondenten und Experten.
Er ist jemand, der berauscht ist und immer mehr das Gefühl hat, er kann machen, was er will. Er muss auf die Proteste der Bevölkerung nicht reagieren. Er hat ja 50% der Bevölkerung hinter sich.
Damals war das eher so ein Bedürfnis nach Anerkennung und Geltung vielleicht.
Für Joachim Frost. Er ist Designer, hat einen wichtigen Designpreis gewonnen und dafür viel Geld bezahlt, denn Designpreise kosten. Ein echtes Dilemma.
Ein Preis reicht eigentlich heutzutage nicht. Heutzutage muss ich eigentlich als Designer 7-8 Preise im Jahr bekommen.
In einer stürmischen, windgepeitschten Nacht, in der die Sterne unsichtbar hinter dichten, schneeverhangenen Wolken verborgen waren, wurde Sirani geboren.
Der erste Satz in Christina Rentzings Roman, für den sie bis jetzt keinen Verlag gefunden hat. Nach Jahren hat sie ihr Skript für uns aus der Schublade geholt und es erstmals einer Agentin gezeigt.
Als ich mir die Sachen durchgelesen habe, stellte sich mir nur eine Frage, wieso sind sie nicht längst verlegt?
Mal hören, ob aus unserer Reporterin jetzt eine Bestseller-Autorin werden könnte.
Auch gestern Nacht ist in der Türkei wieder protestiert worden. Und wieder ist die Polizei mit Tränengas und mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vorgegangen. Die Ereignisse wiederholen sich. Interessant ist, wenn man sich die Demonstranten anschaut, dass die meisten von ihnen sich keiner der etablierten Parteien nahe fühlen. Und deshalb stört es gerade diese Menschen ganz extrem, dass Ministerpräsident Erdogan mittlerweile immer öfter umstrittene Entscheidungen sozusagen im Alleingang durchreitet. Ein paar Highlights der letzten Wochen und Monate waren da zum Beispiel die Aussage, dass jede ordentliche türkische Familie mindestens 3 Kinder haben sollte, das Einkaufszentrum im letzten Stadtpark, kein Alkohol mehr ab 22 Uhr, keine Küsse mehr in der Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Was da los ist bei Ministerpräsident Erdogan? Jetzt in 5 Minuten.
Der Türke bringt überall, wo er hingeht, Frieden, Nächstenliebe und Freundschaft. Wir sind kein Volk des Hasses.
Sie haben auf uns mit Gas geschossen und Granaten geworfen. Ich weiß nicht, warum sie das tun. In der Polizei gibt es viele, die so denken wie wir. Auch sie sind der Meinung, dass unser Protest notwendig ist. Aber sie müssen wohl ihren Job tun. Sie sind doch nur Marionetten der Regierung.
Puppy of the President.
Thomas Bormann ist mein Name. Ich lebe, wohne und arbeite in Istanbul als ARD-Hörfunkkorrespondent. Also so mit der Wucht und dass es sich landesweit so ausdehnt, das gab es praktisch noch nicht. Und wenn man vielleicht ein bisschen zurückgeht in der Geschichte der Türkei, Atatürk hatte halt vor 90 Jahren die Türkei sozusagen mit Gewalt zu einem modernen Staat gemacht. Und diejenigen, die danach die Macht hatten, das waren eher so die Reicheren. Die haben ziemlich elitär dann versucht, so zu leben, wie man in Westeuropa lebt. Und denen war sozusagen völlig egal, wie verarmt die einfache Bevölkerung auf dem Lande lebt. Denen war auch egal, ob es in Istanbul eine Müllabfuhr gibt oder nicht, weil sie konnten es sich in ihren Vierteln ja leisten, dass der Müll abgeholt wird. Aber in den armen Vierteln, das war denen völlig egal. Es hat praktisch erst Erdogan, als er Bürgermeister von Istanbul war vor 20 Jahren, eine flächendeckende Müllabfuhr in der Stadt eingeführt. Und inzwischen ist diese ganze soziale Schicht, aus der auch Erdogan kommt, nämlich fromme, arme Leute. Und insofern ist Erdogan auch für viele Menschen in der Türkei ein Vorbild.
Also mein Name ist Ulrike Dufner, Leiterin der Böll-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Und ich lebe seit 10 Jahren in der Türkei. Erdogan vertritt eine Modernisierung dieses Landes, die auf einer Privatisierung im Wesentlichen beruht, gepaart mit einer konservativen Lebenskonzept für die Bevölkerung, also angefangen von 3 Kindern pro Frau, darüber hinaus eben jetzt bis hin zu diesem geplanten Alkoholverbot, wo Alkohol eigentlich nur noch mehr oder weniger im Privaten konsumiert werden sollte. Er ist jemand, der berauscht ist und immer mehr das Gefühl hat, er kann machen, was er will. Er muss auf die Proteste der Bevölkerung nicht reagieren. Er hat ja 50% der Bevölkerung hinter sich.
Die guten Dinge, die wir in den letzten 10 Jahren mitbekommen haben, klar, da sagen wir, wie schön, dass Erdogan es umgesetzt hat. Faschistische Systeme funktionieren so. Da wird parallel auch für das Wohl eines Volkes gesorgt. Mussolini hat auch viele Krankenhäuser geschaffen und Gutes für sein Volk getan. Aber genau das ist doch Faschismus. Auf der einen Seite bekommt ihr etwas Gutes, auf der anderen Seite ziehe ich euch euer Gehirn aus dem Kopf, quasi die Freiheit zu denken und zu handeln.
Erdogan hat es geschafft, tatsächlich immer wieder den Eindruck zu erwecken, Reformen durchzuführen. Das war insbesondere in den Anfangsjahren seiner Regierungszeit, die bei sehr vielen auch Intellektuellen und in der Zivilgesellschaft die Hoffnung genährt hatten, dass er der Motor einer demokratischen Reformbewegung oder eines Reformprozesses in diesem Land sein könnte. Allerdings gingen diese Reformen schrittweise dann bereits ab 2007 zurück.
Das Problem ist nicht nur der Gezi-Park. Mag sein, dass das Ganze mit dem Gezi-Park angefangen hat. Das hat viel früher angefangen. Wir haben eine Regierung, die eigene Entscheidungen trifft, ohne uns zu fragen. Mag sein, dass er 50% der Wählerstimmen bekommen hat, aber die anderen 50% sind wir. Wir möchten so leben, wie es uns zusteht. Jeder soll in Freiheit leben dürfen, sich so kleiden dürfen, wie er möchte, überall hingehen dürfen und Meinungsfreiheit haben. Er ist auch unser Präsident. Aber er möchte nicht unser Präsident sein, und das zeigt er auch offen.
Wir werden es nicht zulassen, dass einige Chaoten am Taksim-Platz unsere Bürger provozieren, indem sie ihnen Lügengeschichten erzählen. Vorhin hat mich hier jemand gefragt, ob wir am Taksim-Platz nicht auch eine Moschee bauen können. Ja, wir werden dort auch eine Moschee bauen.
Am Anfang war er noch auf einem sehr hohen Ross, ist mit Sarkasmus umgegangen und hat den Protestierern im Gezi-Park noch gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir haben uns entschieden, wir bauen da dieses Einkaufszentrum fertig. Wir bauen diese osmanische Kaserne fertig. Und inzwischen tritt er nicht mehr so laut auf, weil er weiß, damit provoziert er nur neue Demonstrationen und die teilweise tatsächlich außer Kontrolle geraten. Aber ein Krisenmanagement ist noch nicht zu erkennen. Also er muss selbst mit der neuen Situation erstmal fertig werden. Da müssen die sich irgendwie in der Mitte einigen.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Der regenreiche Mai hat zu dem jetzigen Hochwasser mit beigetragen. Dieses Fazit ziehen deutsche Forscher nach einer Analyse. Sie hatten den Verlauf des aktuellen Extremhochwassers mit früheren Ereignissen verglichen. Das Ergebnis? In den vergangenen Tagen habe es zwar in einigen Teilen des Landes sehr viel und auch sehr stark geregnet, allerdings war das laut den Forschern selten rekordverdächtig. Demnach führte vor allem die Kombination mit den ungünstigen Vorbedingungen zu dem jetzigen Hochwasser. Denn der Boden habe die neuen Niederschläge nach einem sehr feuchten Mai nicht mehr aufnehmen können.
An diesem Mobiltelefon soll kein Blut kleben. Die niederländische Organisation Fairphone hat angekündigt, dass das erste ethisch und ökologisch einigermaßen korrekte Smartphone in Produktion geht. Davor hatte die Organisation die selbstgesetzte Marke von 5000 Vorbestellungen geknackt. Nach Angaben von Fairphone ist das Telefon so konzipiert, dass sich seine Bestandteile recyceln lassen. Die Fabrikarbeiter würden angemessen bezahlt und gut behandelt. Die Materialien kämen aus Minen in der Demokratischen Republik Kongo, die nicht von Warlords betrieben würden. Ansonsten sei das Telefon aber wie jedes andere, es laufe mit dem Betriebssystem Android und kostet 325 Euro. Bestellt werden könne noch bis Mitte Juni, die Geräte will die Organisation dann im Herbst ausliefern. Fairphone ist ein kommerzielles Unternehmen, ist also laut Selbstauskunft darauf aus, Geld zu machen.
Manch einer denkt vielleicht, haben die Spanier keine anderen Sorgen. Neben Schuldenkrise, Wirtschaftskrise und Vertrauenskrise beschäftigt das Land auch eine Gin-Tonic-Krise. Es geht um den Cocktail, den sich die Abgeordneten in der Parlamentscafeteria in Madrid ab und zu gönnen. Der kostete bisher nämlich nur 3,45 Euro. Ein subventionierter Preis. Auf der Straße zahlt ein normaler Spanier für einen Gin Tonic etwa das Doppelte. Parlamentspräsident Jesús Posada hat jetzt angekündigt, dass mit der Subventionierung von Hochprozentigem im Parlament Schluss sein soll. Der Gin Tonic werde in der Cafeteria künftig einen angemessenen Preis haben. Die linken Oppositionsparteien hatten auch die Schleuderpreise für andere Getränke in der Cafeteria moniert. Etwa Kaffee für 85 Cent und ein Bier für 95 Cent. Die bleiben aber vorerst unangetastet.
Es ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, es gibt wirklich eine ganze Menge Produkte, die den Red Dot Design Award bekommen haben. Da ist dann so ein rotes Logo auf dem Produkt und man denkt sich, das ist was Besonderes. Gucke ich doch gleich mal ein bisschen genauer hin. Für junge Designer sind solche Auszeichnungen durchaus wichtig. Das Problem dabei, wer so einen Preis bekommt, der muss dafür zahlen. Das ist gängige Praxis bei Designpreisen.
Joachim Frost hat schon einen und auf der hohen Kante Geld für den nächsten. Den nächsten Designpreis, denn das kostet. Anmeldegebühr so zwischen 200 und 400 Euro. Bei Gewinn fallen nochmal zwischen 3 und 6.000 Euro an. Etwa beim Red Dot Award oder beim EF Award. Das sind die beiden bekanntesten Designpreise in Deutschland. Dafür prangt dann lebenslänglich ein rotes Label auf dem prämierten Produkt. Und es landet in einem speziellen Katalog. Ob ihm der EF Award etwas gebracht hat, den er für die temporäre Fassade eines Ladenlokals im Umbau bekam? Keine Ahnung, sagt der 41-jährige Produktdesigner.
Damals war das eher so ein Bedürfnis nach Anerkennung und Geltung vielleicht. Ja, wobei, wenn man mal bedenkt, so ein Preis reicht eigentlich heutzutage nicht. Heutzutage muss ich eigentlich als Designer 7-8 Preise im Jahr bekommen, um irgendwie Renommee zu haben.
Sprich, im Ranking unter den Designern aufzusteigen, bekannt zu werden, neue Produkte entwickeln zu können, die dann vielleicht wieder preisverdächtig sind.
Das ist so eine Mischung aus, ich gehe zu einer PR-Agentur und bezahle dafür, dass die Werbung für mich machen. Oder ich bewerbe mich eben für eine Auszeichnung, die ich dann bezahle, damit ich sagen kann, ich bin hier ausgezeichnet.
2008, im Jahr der Auszeichnung, hat Joachim Frost Stix gegründet. Seine eigene kleine Firma, in der eine stetig wachsende Möbelkollektion rund um einen zusammensteckbaren Tisch vertrieben wird. Er teilt sich mit anderen Kreativen ein Büro in Berlin-Kreuzberg. Um die Designpreise konkurriert er auch mit großen etablierten Unternehmen, die, anders als er, viel Geld in die Entwicklung und Vermarktung von Produkten stecken können. Für junge Talente, meint Joachim, sei die Vergabepraxis natürlich eine riesige Hemmschwelle. Als er damals den EF Award bekam, meldete Red Dot kurz danach ebenfalls Interesse an einer Nominierung an. Joachim lehnte ab. Er konnte sich den Red Dot Award nicht auch noch leisten. Die Kommunikationsdesignerin Juli Gudehus war vor ein paar Jahren geradezu entsetzt, als sogar der Staat sie zur Kasse bitten wollte für die Nominierung zum Designpreis der Bundesrepublik Deutschland. Kosten 2.900 Euro. Ärgerlich findet das Juli Gudehus noch heute, zumal man für dasselbe Produkt schon mal woanders einen Preis bekommen haben muss.
Ich möchte gerne wirklich gewürdigt werden von meinem Staat. Ich möchte dafür nicht bezahlen. Und ich möchte auch keinen Wettbewerb, wo ich nur vorgeschlagen werde, weil ich schon bei einem anderen Wettbewerb gewonnen habe.
Juli Gudehus wehrte sich damals lautstark und öffentlich gegen diese Praxis. Inzwischen sind zwar die hohen Preisgebühren beim Deutschen Designpreis abgeschafft worden, das Verfahren aber ansonsten unverändert. Warum das so ist, wollte uns im Ministerium niemand erklären. Mehr Glück haben wir beim Rat für Formgebung, jener Institution, die nach dem Krieg vom Bundestag ins Leben gerufen wurde, quasi als Mittler zwischen der deutschen Gestaltungselite und der Wirtschaft. Auch der Rat für Formgebung vergibt seit einem Jahr einen eigenen Preis für gute Gestaltung, den German Design Award, Nummer 4 der deutschen Designpreise.
Der German Design Award ist ein Designpreis der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Daraus macht Geschäftsführer André Kupetz keinen Hehl. Hohe Teilnahme und Preisgebühren gibt es auch hier. Immerhin fliege man eine internationale Jury ein, die auch essen und übernachten müsse, so Kupetz. Und die Preisträger, sprich Firmen, bekämen ja auch etwas zurück.
Es geht am Ende des Tages schon um Verkaufsförderung, was eben so ein Siegel auch bewirken kann.
Mit den anderen Wettbewerbern auf dem Markt der Preise will sich der Rat für Formgebung aber nicht vergleichen. Er setzt der inflationären Vergabe eine strenge Auslese und immerhin einen Nachwuchsförderpreis entgegen.
Ein Red Dot oder ein EF, die haben so 600 Gewinner jeweils und darüber hinaus noch hunderte, was weiß ich, Halbgewinner und ähnliches. Das hat der German Design Award nicht. Im German Design Award gibt es in Statuten 100 Preisträger maximal.
4 große Designpreise und insgesamt mehrere tausend Gewinner pro Jahr. Kleben dann nicht irgendwann auf allen Produkten Gütesiegel und bewirken genau das Gegenteil, nämlich Misstrauen und Ignoranz beim Konsumenten anstelle von Neugier und Kauflust?
Ich glaube, der Markt ist da schon längst vollkommen gesättigt,
sagt Produktgestalter Joachim Frost. Juli Gudehus ist in die Offensive gegangen mit dem alternativen Ehrenpreis, den es seit Ende 2012 gibt. Noch ein Preis, aber ganz anders.
Der Ehrenpreis funktioniert nach dem Vorbild des Bundesverdienstkreuzes. Jeder Bürger kann Arbeiten vorschlagen, die er gestalterisch für gelungen hält. Da wählt man eine Preiskategorie aus, eine von 7. Und dann geht es vor allen Dingen darum, zu schreiben, was an der Gestaltung gut gelungen ist.
Auf der Internetseite des Ehrenpreises finden sich inzwischen über 40 Einträge. Vom Urlaubsbewässerungssystem für Balkonpflanzen bis zur Sanierung einer Schule. Es gibt ein ehrenamtliches Kuratorium, das die Empfehlungen begutachtet. Es gibt Like-Buttons und Kommentarspalten. Und am Ende eine ehrenamtliche Jury. Der Ehrenpreis, ein Statement gegen den elitären Designbegriff, aber auch gegen die Intransparenz im Dschungel der Designpreise. Ein Schritt in die richtige Richtung, meint auch Joachim Frost.
Ich denke, ein Reden über Prozesse, das einfach Anerkennung und Lob for free hergibt, das ist eine Sache, die noch einen ganz schönen Platz ausfüllen würde, der bisher nicht besetzt ist.
D-Radio Wissen.
Psychopathologie des Alltagstippens. Das Kulturgut Schreibschrift geht verloren. Unken jedenfalls Untergang des Abendlandes, Pessimisten. Und ist da nicht was dran? Grundschüler lernen neuerdings nur noch Druckschrift und im Alltag schreiben wir kaum noch mit der Hand. Es wird getippt, auf Touchscreen-Tastaturen mit den Fingern rumgerutscht und auch Smartpens und Handschrifterkennung setzen sich nicht so richtig durch. Aber Achtung, wie die Fokuhila-Frisur, die Musikkassette und der Röhrenfernseher wird auch die Schreibschrift eine Retro-Renaissance erleben. Digitally remastered versteht sich und mit Celebrity Factor enhanced. Der Fontdesigner Harald Geißler arbeitet an Computerschriften, die die Klaue berühmter Persönlichkeiten simulieren. Den Albert-Einstein-Font gibt es schon und jetzt ist Sigmund Freud dran. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Schwierig vor allem, die Unregelmäßigkeit der Handschrift realistisch hinzukriegen. Das Projekt wird vom Wiener Freud-Museum unterstützt und über Kickstarter finanziert. Schreiben wie Freud kostet gerade mal $10. Und ab $150 Unterstützersumme gibt's zum Computerfond ganz wienerisch eine echte Sachertorte dazu. Bloß, wo führt das hin? Gibt es bald jede Promi-Handschrift als Computerschriftart? Angela Merkel, Uli Hoeneß, Josef Ackermann? Und werden wir damit digital Verträge unterschreiben können? Oder Schecks? Halt! Meldet sich da nicht das Über-Ich? Und was würde der olle Sigmund sagen? Übertragung, analer Charakter, Vatermord-Tendenzen? Und damit zurück ins Netz.
Einmal ein eigenes Buch veröffentlichen, davon träumen viele, so wie unsere Reporterin Christina Renzing. Sie hat vor 5 Jahren einen Roman geschrieben, den hatte sie damals an 6 Verlage geschickt, 2 haben abgesagt, die anderen haben sich gar nicht erst gemeldet. Daraufhin ist ihr Manuskript erstmal in der Schublade verschwunden, aber jetzt hat es sie nochmal gepackt, sie hat nochmal einen Anlauf genommen, eine Agentin gefragt, woran es denn lag, dass ihr wunderbarer Text nicht veröffentlicht wurde.
In einer stürmischen, windgepeitschten Nacht, in der die Sterne unsichtbar hinter dichten, schneeverhangenen Wolken verborgen waren und nicht einmal der Lichtstrahl des Mondes die Erde zu erreichen vermochte, wurde Sirani geboren. Man gab nicht viel um ihr Leben.
Das sind die ersten 2 Sätze meiner Geschichte. Und so traurig sie anfängt, so traurig endet sie auch in der Realität. Kein Verlag wollte sie haben. 360 Seiten Fantasy-Roman für die Mülltonne. Das Manuskript habe ich dann zu den Akten gelegt und mich nie wieder irgendwo beworben. Worum es in der Geschichte geht, erzähle ich nicht gern. Da bekommt man so merkwürdige Reaktionen drauf. Fantasy-Autorin? Das ist nicht besonders angesehen. Doch dann traf ich auf Hobbyautorin Sigrun Schaller aus Hagen, eine Leidensgenossin. Sie hat mein Problem auf den Punkt gebracht.
Es ist schon schwierig, so eine Akzeptanz zu kriegen für einen Beruf, den du nicht hast. Ich mache etwas für den luftleeren Raum im Moment. Das ist dann natürlich auch frustrierend manchmal.
Man muss einen langen Atem haben und den denke ich schon, dass ich den haben werde.
War mir zu früh die Puste ausgegangen? Das weckte meinen Ehrgeiz und ich rief Andrea Reichert aus Iserlohn an, Buchautorin und Agentin im Bereich Liebesromane, ob sie mal über mein Manuskript gucken könnte? Mich würde schon interessieren, was da schiefgelaufen war. Sie sagte ja, ich schicke dir das Manuskript und eine Woche später ging es nach Iserlohn. Mir schlug dabei das Herz bis zum Hals, immerhin. Es ging um meine längst begrabenen Träume. Daher war meine erste Frage auch, und, wie fanden Sie das Buch? Was dann kam, hat mich umgeworfen.
Als ich mir die Sachen durchgelesen habe, stellte sich mir nur eine Frage, wieso sind Sie nicht längst verlegt? Das heißt, ich habe selten so ein gutes Manuskript auf den Tisch bekommen. Es kann eigentlich nicht an Ihrem Text gelegen haben, dass Sie da keinen Verlag gefunden haben. Das ist zumindest meine Meinung nach dem ersten Durchschauen. Was bei Ihrem mich so überzeugt hat und mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass es wirkt wie lektoriert. Sie scheinen sich gute Gedanken gemacht zu haben. Es ist spannend, man liest sich fest. Viele Manuskripte haben das nicht.
Ja, jetzt bin ich baff. 10 Jahre lang warte ich darauf, dass irgendjemand mir mal sagt, dieses Buch, die Geschichte, die ist in Ordnung. Aber irgendworan muss es ja gelegen haben.
Also ich vermute, dass Sie vielleicht den falschen Zugang gesucht haben, wie das die meisten machen. Sie haben ein Anschreiben geschrieben, haben das dann einfach schön mit Ihren Leseproben an die Verlage geschickt und haben überhaupt keinen Versuch gemacht, sich erstmal an einen Agenten zu wenden.
Nee, ich habe gedacht, der kostet Geld.
Der kostet ja erstmal kein Geld, sondern der Agent lebt ja davon, dass er sie oder ihr Manuskript an einen Verlag verkauft und der bekommt dann Prozente. Also Agenten, die vorher Geld nehmen von ihnen, sind nicht seriös. Normalerweise ist es so, dass eine Agentur sie nur dann unter Vertrag nimmt, wenn die eine Chance sehen, dass ihr Manuskript verkauft werden kann.
Ich habe es jetzt direkt an die Verlage geschickt. Ich gebe es zu, an die ganz großen Verlage. Habe dann hier auch so nette Antworten bekommen, wenn ich überhaupt Antworten bekommen habe, mit sehr geehrte Damen und Herren, wo ich dann sofort gedacht habe, ist ein Serienbrief, hat sich eh keiner angeguckt und dachte, okay, damit ist meine Schriftstellerkarriere vorbei. Hat sich denn mein Manuskript überhaupt jemand dann angeguckt?
Ich will jetzt mal ganz nett sein und sagen, vielleicht schon oder wahrscheinlich schon. Möglicherweise wurde es daraufhin durchgesehen, ob es in das geplante Programm passt.
Was gehört denn in eine vernünftige Bewerbung rein? Also einmal, ich hatte ein Anschreiben dabei, das ist das hier vorne. Dann hatte ich noch ein Exposé mit dazu getan, wo ich grob erklärt habe, worum es denn überhaupt in meiner Geschichte geht. Und dann das Manuskript. Hat da was gefehlt oder war was am Exposé dann nicht in Ordnung?
Ich fand es ein bisschen lang und ich hatte auch so das Gefühl, mit Ihnen sind die Pferde durchgegangen. Sie haben so versucht, alles da reinzubringen. In Ihrem Prolog ist ja eine großartige Frauenfigur drin, die hätte ich schon ein bisschen mehr in den Vordergrund geholt, wo sie auch hingehört und hätte das Ganze dann anders aufgezogen.
Also erster Todesschlag, mein Exposé. Gehen wir mal zum Manuskript über. Das, was Sie bis jetzt gelesen haben, glauben Sie, dass mein Charakter am Markt bestehen kann?
Mir ist aufgefallen, dass diese Figur, die am Anfang vorkommt, dieses junge Mädchen, dieses Kind, was da geboren wird, großes Potenzial hat, aus meiner Sicht. Das ist dieses Baby, das einfach ums Verrecken nicht sterben will, bis dieser Sturm vorbei ist. Das ist eine Figur, die einen fesseln kann und einen dann auch mitnimmt in die Geschichte. Und dann kommt es ja zu diesem typischen Fantasy-Surrounding. Es gibt den bösen Herrscher, gut kämpft gegen Böse. Ich finde es trotzdem eine wunderschöner Ansatz. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es da niemanden für gibt. Ich würde es auf jeden Fall nochmal versuchen.
Ich überlege es mir nochmal und dann vielleicht Hobbyautoren. Ade.
Also ich denke mal, Sie sollten einfach Mut haben und es einfach nochmal versuchen. Wirklich packen Sie es nochmal ein, vielleicht das Exposé nochmal überarbeiten, schicken Sie es an vernünftige Agenturen, bieten Sie denen das zum Kauf an und dann warten Sie einfach mal ab. Also ich glaube, man braucht auch einen ziemlich langen Atem als Autor, als Hobbyautor.
Meine Geschichte, so viel kann ich verraten, hat ein Happy End. Die Heldin bekommt den Helden. Wäre doch schön, wenn es auch ein gutes Ende für mein Manuskript gäbe. Also ein zweiter Versuch, diesmal aber über die Agentur, die mir Andrea Reichert genannt hat. Ich drucke mein Manuskript und das nun auf eine Seite gekürzte Exposé aus und schon geht es zum Briefkasten. Und ich weiß, wenn ich das Skript jetzt wegschicke, bin ich wieder mittendrin in meinem Traum vom Buch. Jetzt ist der Umschlag weg. Ich habe es nicht mehr in der Hand. Aber ganz ehrlich, wenn die Agentur diese Geschichte nicht will, ein Radiostück war sie schon mal wert.
D-Radio Wissen. Mittwoch kompakt.